Ja, letzten Sonntag haben wir gestartet in die Serie Zelt der Begegnung, wo es um die Stiftshütte geht. Und der Paul hat uns zwei Verse ganz nahe gebracht, die ich nochmal möchte vorlesen, nämlich aus dem 2. Mose, Kapitel 25, Verse 8 bis 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Also das Volk Israel hat den Auftrag bekommen, die Stiftshütte zu bauen, wo man jetzt auch hier im Hintergrund auf dem Bild sehen oder so eine Darstellung von dieser Stiftshütte. Und zwar mit dem Grund, dass Gott kann bei ihnen wohnen, mitten unter dem Volk. Gott möchte mit seinem Volk Gemeinschaft haben, möchte ihnen ganz nahe sein, so nahe, wie es möglich ist. Die Stiftshütte hat für das Volk Israel ganz, ganz eine wichtige Bedeutung gehabt. Nämlich die Vergebung der Sünden, die dort möglich war, wo sie kommen konnten und etwas bringen, ein Opfer bringen und Vergebung von den Sünden erleben. Gleichzeitig war es auch ein Ort von der Anbetung. Wir werden nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber es war ein Ort für das Volk Israel, wo Gemeinschaft mit Gott möglich war. Also ein Ort, wo das Volk Israel die Liebe von Gott und auch Gottes Gnade ganz, ganz fest konnte spüren, konnte auch irgendwo eintauchen in die Nähe mit Gott, in die Liebe und in die Gnade von Gott. Die Stiftshütte ist in dem Sinn ein Ausdruck oder ein Teil davon, von dem Bund, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Es war ganz wichtig, das umzusetzen und sich so auch Gott nähern. Jetzt merken wir aber, dass Gott eigentlich mit dieser Stiftshütte schon viel mehr im Blick hatte als der Bund mit Israel. Das war wichtig, das war dann und es hatte grosse Bedeutung. Aber spannend ist eben, dass Gott auch schon nächste Generationen und mit dem auch schon uns im Blick hatte, wo er die Stiftshütte in Auftrag gegeben hat. Jetzt, wir haben keine Stiftshütte, die wir mit uns herumtragen müssen, die wir immer wieder auch aufbauen und wieder abbauen, wenn wir weiterziehen. Und doch haben wir eine Art oder ja, etwas Vergleichbares wie eine Stiftshütte mit uns. Nämlich in dem Werk, das Jesus Christus vollbracht hat. In dem vollkommenen Werk von Jesus Christus. Letzte Woche haben wir gehört, dass wir ins Alte Testament eintauchen müssen, wenn wir Jesus und wenn wir auch sein Werk besser kennenlernen und auch besser verstehen. Und die Stiftshütte selber ist in dem Sinn wie so ein Muster und so ein Abbild, wo wir haben dürfen, wo das Werk von Jesus Christus dargestellt ist. Also wenn wir die Stiftshütte anschauen, wenn wir die Schritte durchgehen, wo die Israeliten durchgemacht haben in der Stiftshütte, dann können wir etwas entdecken, nämlich die Schritte, wo Jesus für uns vollbracht hat, wo Jesus für uns gemacht hat. Wir wollen das genauer anschauen und wir haben ja alle so eine Brille bekommen. Der Paul hat es schon gesagt, es ist ganz viel Liebe in diesem Raum, aber es geht noch ein bisschen um etwas anderes. Es ist nämlich etwas, wo wir können sehen, dass eine neue Dimension reinkommt. Also wenn wir die Brille jetzt nicht anhaben und wir schauen ins Licht, wir sehen das Licht normal, es erhält den Raum, es ist unsere Lichtquelle in dem Moment. Und wenn wir die Brille anlegen, ihr könnt alle nochmal mitmachen, wenn ihr eine habt, wenn ihr die Brille anlegt und am besten nicht auf mich schauen, ich leuchte ein bisschen zu wenig für das, aber da vorne zeigt sich es zum Beispiel ganz schön, dann kommen so die Herzführer. Dann gibt es wie nochmal eine neue Dimension drin. Merkt ihr, oder? Es kommt wie etwas dazu. Das Licht ist immer noch da, der Raum ist immer noch erhellt, aber plötzlich erscheinen so viel Herzli noch zusätzlich. Es kommt wie eine neue Dimension noch mit dazu. Und die Brille hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie es eben auch bei den Stiftshütten ist. Wenn wir dort die Stiftshütten durchgehen, wenn wir sie jetzt anschauen und immer wieder auch die Brille nehmen und es mit den Brillen anschauen, sehen wir wie eine neue Dimension drin. Und das wollen wir jetzt machen und wir starten vor der Türe. Wir starten also noch vor der Stiftshütte. Wir sind hier vor dem Eingang. Wir sehen hier auf dem Bild, dass es einen einzigen Eingang, einen einzigen Zugang gibt, um überhaupt in die Stiftshütte hineinzukommen, um hier in den Vorhof hineinzugelangen. Die Israeliten, die wollen ein Opfer bringen oder die Gott wollen anbeten, haben hier durch müssen. Es hat keinen anderen Weg gegeben, keine andere Möglichkeit als allein das Tor, das dort ist. Wir sehen auch im Vergleich zum Hag, der rundherum ist, ist das Tor rot gekennzeichnet. Alles andere ist weiss, aber das Tor ist gekennzeichnet mit dieser Signalfarbe. Da geht es rein. Um also Gemeinschaft mit Gott zu haben, um in den Vorhof hineinzukommen, haben die Israeliten keinen anderen Weg gehabt, als durch den Eingang durch. Und wir können jetzt schon das erste Mal unsere Brille nehmen. Ich lege sie jetzt nochmal an. Wir sehen hier wie eine weitere Dimension, wenn wir auf die Türen schauen von der Stiftshütte. Und wir lesen im Neuen Testament, was Jesus über sich selber sagt. Jesus sagt von sich: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt da von sich selber: Ich bin die Türe. Wie bei der Stiftstüre gibt es nur die einzige Türe. Und Jesus sagt von sich: Er ist die Türe. Und wer durch die Türe wird durchgehen, wird gerettet werden. Retten meint da im Sinn von, es ist wieder Gemeinschaft möglich. Gerettet ist man dann, wenn die Trennung, die durch die Sünde passiert ist, zu Gott, wie aufgehoben ist. Und wir lesen nochmal etwas aus dem Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir müssen, um in die Gegenwart hineinzukommen zu Gott, müssen wir zu Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Möglichkeit, um überhaupt in die Gegenwart hineinzukommen und Rettung zu erleben. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil und zu der Rettung. Und mir ist bewusst, das ist eine sehr gewagte Aussage. Da würden lange nicht alle unterstützen. Es kann vielleicht auch irritieren, wenn ich das jetzt so sage. Oder vielleicht weckt sich so ein bisschen Rebellion auch in dir rein, weil du so denkst, ist das wirklich so? Nur ein Weg. Und wir lesen in der Apostelgeschichte nochmal von einer Begebenheit, die Petrus und Johannes erleben. Sie sind unterwegs, das ist am Anfang der Apostelgeschichte in Jerusalem, und sie verkündigen, dass die Auferstehung der Toten möglich ist, weil Jesus ist aufgefahren im Himmel. Und sie verkünden das, und das gefällt am Hohen Rat von Jerusalem überhaupt nicht. Sie verhaften den Johannes und den Petrus, sie müssen über Nacht ins Gefängnis, und am nächsten Tag werden sie verhört. Und dort hat der Petrus wie so eine Art Verteidigungsrede. Ein Vers schauen wir uns zusammen an. Der Petrus sagt dort nämlich: Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also wir sehen, der Petrus erhebt so wie Jesus auch den Anspruch: Es gibt keinen anderen Weg. Rettung gibt es nur durch Jesus Christus, nur durch diese Türe durch. Und Gemeinschaft mit Gott gibt es nur, wenn wir durch diese Türe durchgehen und das Werk von Jesus Christus annehmen. Da wird ein ziemlich grosser Einzigartigkeitsanspruch erhoben. Also es gibt nur diesen Weg, keine andere Lösung, keine andere Möglichkeit. Gleichzeitig sehen wir in dem Sinne aber auch eine enorme Vereinfachung. Was meine ich mit dem? Ich meine mit dem, dass es durch das möglich wird, durch den Weg, dass für jeden der gleiche Zugang gilt. Es gibt nicht mehr eine Unterscheidung von welcher Kultur, welcher Religion, welcher soziale Status, welchen Beruf hast du, und erst dann oder nur wenn du da hast, kommst du zu Jesus. Für alle ist es genau die gleiche Türe. Und ich habe vorher so ein bisschen die Farbe betont, der rote Eingang, es ist eine Signalfarbe, es ist etwas, das jeder kann erkennen. Jeder Israelit hat gewusst, da ist der Eingang und nicht irgendwo hinten dran oder auf der anderen Seite. Jeder hat gewusst, da geht es rein. Die Türe, die muss ich gehen, um mit Gegenwart zu kommen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und wir gehen jetzt rein durch die Türe, wir gehen einen Schritt weiter. Und wenn wir das machen, kommen wir als erstes zu dem Brandopferaltar. Zu dem Altar, wo Opfer dargebracht worden sind. Das ist das Erste, was die Israeliten machen müssen, wenn sie reingekommen sind. Und so grob gesagt, kann man zwei Opfer unterscheiden voneinander. Man kann das Opfer unterscheiden vom lieblichen Geruch. Das sind meistens so Speisopfer gewesen. Es ist ein Opfer gewesen, wo Gott zum Dank dargebracht worden ist, wo Gott auch zur Anbetung dargebracht worden ist. Und das Spannende ist, bei dem hat es keine Einschränkung gegeben, wie oft dass die Israeliten das Opfer haben bringen können. Es hat keine Vorgabe gegeben, wenn sie es haben müssen machen. Sie haben es immer dafür bringen, wenn sie das Gefühl haben, jetzt möchte ich Gott etwas bringen. Ich möchte Gott anbeten, ich möchte Gott loben und preisen. Es war ein freiwilliges Opfer gewesen. Ein bisschen anders sieht es beim zweiten Opfer aus, bei dem Sündopfer. Da hat es Vorschriften gegeben, was die Israeliten machen müssen, was alles nötig war, damit das Opfer auch dargebracht werden konnte. Es hat verschiedene Tiere gegeben, es hat verschiedene Zeiten gegeben, wenn sie das machen mussten, das Sündopfer. Bei dem Sündopfer war es so, dass sie ein Tier bringen mussten. Das hat uns der Paul jetzt auch schon erklärt. Und sie haben die Hände auf den Kopf von dem Tier gelegt. Sie haben in dem Sinn eigentlich ihre Sünde auf das Tier aufgelegt. Und dann ist das Tier weitergegangen. Dann ist das Tier auf den Opfertisch gegangen, auf den Altar. Das Tier ist geschlachtet worden, ausblutet worden und verbrennt worden. Und das Blut ist am Altar besprengt worden. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir auch wieder Brille anlegen. Weil es braucht wie eine neue Dimension, die da hineinkommen muss. Und wir legen sie wieder an und wir lesen im Neuen Testament, was Jesus Christus selber sagt, beziehungsweise was im Epheser über ihn steht. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. So wie es dir das Blut gelassen hat auf dem Brandopferaltar, hat Jesus Christus am Kreuz für uns sein Blut gelassen. Jesus ist unser Sündopfer. Und wir lesen nochmal eine Stelle aus dem Epheser, Epheser 5, Vers 2. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Da sehen wir, dass Jesus sowohl Sündopfer war, aber gleichzeitig eben als andere Opfer, das freiwillige Opfer, das Opfer zu der Anbetung. Jesus vereint die beiden Opfer, das Opfer vom lieblichen Geruch und das Sündopfer miteinander. Jesus ist den Weg freiwillig gegangen, weil er gewusst hat, es ist dran, weil er es für den Vater gemacht hat. Und mit dem Opfer hat er auch Sündopfer für uns erbracht. Jesus vereint die zwei Opfer miteinander. Und in dem Sinn ist er das vollkommene Opfer. Die Tieropfer mussten immer wieder erbracht werden. Bei Jesus Christus war es einmalig. Einmal hat er das für uns, für dich und für mich gemacht. Und es ist gültig. Wir haben Vergebung von unserer Sünde und von unserer Schuld. Und wir gehen weiter zum Nächsten. Wir gehen zum Wäschbecken. Bei dem Wäschbecken, wo wir sehen, mussten die Priester sich waschen, täglich, immer wieder. Einerseits mussten sie sich waschen, weil sie sich verschmutzt haben. Der Wüstensand hat immer wieder an ihnen geklebt. Es war vielfach einfach auch dreckig und heiß. Sie mussten sich von äusserlicher Verschmutzung waschen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sie sich auch haben symbolisch waschen mussten. Sie haben die Sünde, wo sie immer wieder auch in Kontakt gekommen sind, durch die vielen Opfer, die dargebracht worden sind, haben sie sich auch müssen symbolisch von dieser Sünde reinigen. Also das Wäschbecken war einerseits zur physischen Reinigung, aber auch eine symbolische Reinigung. Und die Priester mussten innerlich und äußerlich wirklich ganz rein sein. Es hat keinen Platz gegeben für irgendwelche Verschmutzung. Man sagt dem, dass sie geheiligt sein mussten. Sie mussten für Gott abgesondert sein. Sie mussten Gott geweiht sein, damit sie überhaupt nachher ins Heiligtum rein dürfen. Es ist wieder Zeit für unsere Brille. Ich lege sie jetzt nicht nochmal an, aber wir wollen schauen, welche Dimension kommt da im Wäschbecken drin hinein. Und wir lesen aus dem Hebräer 10, Vers 10. Da heisst es: Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Wir sind in dem Zustand, dass wir geheiligt sind durch das Opfer von Jesus Christus. Die Priester mussten sich immer wieder waschen, damit sie überhaupt rein können ins Heiligtum, damit sie geheiligt sind vor Gott. Jesus hat es vollbracht, dass wir schon in dem Zustand sind, dass wir in dem geheiligten Zustand sind, dass wir vor Gott kommen können und dürfen geweiht sein für ihn, abgesondert für Jesus Christus. Da sehen wir nochmal etwas Nächstes, nämlich, dass das Opfer von Jesus, sowohl der Brandopferaltar, wo die Opferungen stattgefunden haben, vereint, aber gleichzeitig auch das Wäschbecken. Er vereint da miteinander durch sein Werk, durch das, was er gemacht hat. Und wir dürfen in dem Zustand sein, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass wir gereinigt sind durch sein Werk und dass wir geheiligt sind vor Gott. Wir können jetzt einwenden, und vielleicht kommt das bei dir auch, ja, wir sind ja trotzdem noch so, dass wir sündigen. Und das ist so, wir sündigen immer noch. Ein geheiligtes Leben führen heisst, dass wir auch immer wieder die Sünde vor Gott bringen, dass wir die Sünde bekennen. Aber es ändert nichts an unserem Zustand, an dem, wer wir sind. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er uns, als dass wir gereinigt sind, dass wir versöhnt sind und geheiligt sind. Das ist unser Ist-Zustand vor Gott. Nicht, weil wir selber so gut sind, sondern weil es Jesus Christus durch sein Opfer vollbracht hat. Wir sind in diesem Ist-Zustand. Und ein Theologe sagt da in einem Kommentar, oder fasst da ganz schön zusammen, ich möchte euch da vorlesen. Er sagt: Der, dessen Sünde durch Jesus gesühnt ist, ist getrennt von der Sünde, auf Gottes Seite gestellt, steht ihm zur Verfügung und ist vom Gesetz wegen seiner Verfehlungen nicht mehr zu beschuldigen. Da ist unser Zustand, so sieht uns Gott. Und es ist auch unsere Grundlage, wo wir darauf stehen dürfen. Und wir möchten in dem Moment mal kurz zurückblicken und eine Pause machen oder so ein bisschen innehalten, welchen Weg wir jetzt gerade schon gegangen sind. Wir schauen nochmal zurück über den Vorhof. Wir sind da hinten, wir stehen vor dem Heiligtum, aber wir sind da gekommen, wir sind durch die Türen durchgegangen. Wir sind am Brandopferaltar vorbei, wir sind am Wäschbecken vorbei und wir stehen da vor dem Heiligtum und das ist unsere Grundlage, wo Jesus Christus durch sein Opfer vollbracht hat. Einfach noch zur Anmerkung: Ein Israelit, der gekommen ist, hat gerade mal bis hierhin kommen. Er hat sein Opfer gebracht, weiter hat ein normaler Bürger nicht gehen dürfen. Das war das Nächste, wie er Gott näher kommen oder begegnen konnte. Alles andere ist durch die Priester stellvertretend weitergelaufen. Durch das Werk von Jesus Christus dürfen wir schon dahin stehen. Wir dürfen vor dem Heiligtum stehen. Das ist unsere Grundlage. Wir sind geheiligt, gereinigt und gerechtfertigt. Wir lesen auch im 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ich möchte mal vorhin lesen, was da alles beschrieben wird, was sie als Sünde in ihrem Leben hatten. Und jetzt kommt das Nächste. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das ist unsere Grundlage, die es uns jetzt überhaupt möglich macht, dass wir nochmal einen Schritt dürfen weitergehen in die Stiftshütte rein. Dass wir ins Heiligtum dürfen reingehen. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Wir sehen hier wieder das Bild vom Heiligtum, von dem Raum da vorne, wo das Allerheiligste im hinteren Raum ist. Und die zwei Räume, die sind abgetrennt gewesen durch den Vorhang. Das war ein schwerer Vorhang gewesen. Die Priester sind ins Heiligtum hinein. Und ins Allerheiligste ist genau jemand gegangen, und zwar einmal im Jahr, und das war der Hohepriester gewesen. Wir haben den letzten Sonntag auch schon gehört, unter ganz vielen Auflagen und glaube auch mit recht viel Ehrfurcht ist der Hohepriester ins Allerheiligste hineingegangen. Da im Allerheiligsten, da wohnt Gott, da ist Gott präsent gewesen, da ist Gott, da ist sein Thron, da ist die Bundeslade mit den Gesetzestafeln. Da inne hat Gott thront. Aber da ist getrennt gewesen durch den Vorhang. Und wir sehen im Heiligtum nochmal verschiedene Sachen. Wir sehen hier auf der linken Seite den Leuchter. Der Leuchter musste das Heiligtum erleuchten, vor allem über die Nacht. Es war dunkel. Und der Leuchter war die Lichtquelle. Über den Leuchter gibt es ganz, ganz vieles zu sagen. Der war zum Beispiel nur aus reinem Gold geschaffen. Das einzige überhaupt an der Stiftshütte, wo nur aus Gold geschaffen war. Das war unglaublich schwer, unglaublich kostbar. Wir sehen hier den Schaubrottisch. Das waren 12 Brot auf dem Tisch. Die Zahl 12, die die Stämme repräsentiert haben, die 12 Stämme vom Volk Israel. Gleichzeitig hat aber der Schaubrottisch auch die symbolische Erinnerung daran gehalten, dass Gott der Versorger ist von seinem Volk. Gott hat das Volk Israel durch die Wüste geführt und sie tagtäglich mit dem Manna versorgt. Und so hat der Schaubrottisch auch dazu gedient, um die Erinnerung wachzuhalten, dass Gott Gemeinschaft will und dass Gott der Versorger ist von seinem Volk. Und wir sehen hier hinten den Räucheraltar. Auf dem Räucheraltar sind ganz viele sagt man, spezielle Gewürze und vor allem ganz teure Gewürze verbrennt worden. Immer einmal am Morgen und einmal am Abend haben die Priester ein Gewürz oder eine Gewürzmischung auf dem Altar beigebracht und haben in dem Sinne den Wohlgeruch zu Gott aufsteigen lassen. Das war etwas ganz Kostbares gewesen und man weiss heute nicht mehr oder nicht, wie die Mischung war, damit da wie auch niemand noch nachmachen kann, wie es so speziell war und ein Wohlgeruch nur für Gott war. Ganz speziell für ihn dargebracht. Wir sind also im Inneren der Stiftshütte. So. Und wir sehen, die Stiftshütte ist ein heiliger Ort. Ganz ein heiliger Ort, wo Gott wohnt. Es ist ein Ort, wo Gott geweiht ist. Darum müssen auch die Priester geweiht sein, wenn sie reingehen ins Heiligtum hinein. Und wir legen wieder unsere Brille an und wir sind jetzt mitten in dem Heiligtum hinein. Und wenn wir die Brille anlegen, dann entdecken wir etwas. Nämlich, dass der Vorhang nicht mehr existent ist. Wir stehen mitten im Heiligtum und sogar im Allerheiligsten inne. Der Raum ist mittlerweile nur noch ein Raum, weil Jesus Christus hat gewirkt, dass der Vorhang zerrissen worden ist. Dass es da keine Trennung mehr gibt vom Heiligtum zum Allerheiligsten. Es ist ein Raum und die ganze Gegenwart von Gott, wo im Allerheiligsten war, fühlt jetzt aus Heiligtum, fühlt auch den Raum, wo wir mitten drin stehen dürfen. Wir lesen im Hebräer, Kapitel 10, Verse 19 und 20. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Wir stehen also mitten in dem Heiligtum inne und das Allerheiligste ist auch mitten drin. Wir stehen mitten in dieser Gegenwart, in dieser Gemeinschaft zu Gott und wir können uns Gott nähern, wie es vorher noch niemand hat können. Wir lesen dazu im Epheser 2, Vers 13, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, dürfen in dieser Gemeinschaft zu Gott zu stehen. Und wir haben immer noch die Brille an, wir schauen nochmal weiter mit dieser Brille ins Heiligtum und Allerheiligste inne. Und wir sehen den Schaubrottisch auf der rechten Seite, wo die Versorgung dargestellt hat, wo die Israeliten sich erinnert haben, Gott versorgt, Gott möchte auch Gemeinschaft haben mit uns. Und wir lesen im Neuen Testament, weil Jesus von sich selber sagt. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wir sind in dieser Gemeinschaft inne, durch Jesus Christus, durch das, dass er sein Lieb hingegeben hat. Und wir stehen in dieser Gemeinschaft, in dieser ewigen Gemeinschaft. Und wir dürfen weiter schauen auf den Leuchter, der zur linken Seite steht und lesen, was Jesus von sich selber sagt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selber ist uns Licht auf unserem Weg. Er ist derjenige, der das Dunkle vertrieben tut. Und wir blicken auf den Räucheraltar. Die Israeliten haben immer am Morgen und am Abend so ein Anbetungsopfer zum Wohlgeruch können, zu Gott aufsteigen lassen. Und wir dürfen wissen, wir sind eingebunden in die Gemeinschaft. Und wir dürfen anbeten und loben und preisen und so ein Anbetungsopfer bringen, dort, wo wir einfach gerade sind. Zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt. Immer dürfen wir kommen und so ein Opfer zum Wohlgeruch von Gott auch hingeben. Ich kann euch sagen, wie wir so mitten stehen in dieser Gemeinschaft, in dieser Gegenwart, in diesem Heiligtum, dann könnte man noch so vieles entdecken. Und ich möchte euch Mut machen. Schaut die Stiftshütte durch die Brille auch nochmal an und schaut, was es für uns heute zu bedeuten hat. Weil Jesus Christus durch sein Werk vollbracht hat. Mein Wunsch ist es, dass wir heute einfach nur staunen können ab dem Werk, das Jesus gemacht hat. Sein Opfer vereint alles. Es ist das vollkommene Opfer. Und Jesus hat es möglich gemacht. Gott hat am Volk Israel die Stiftshütte gegeben, das Zelt der Begegnung, um bei ihnen zu wohnen, um Gemeinschaft zu haben. Und für uns kommt wie die Dimension dazu, die Jesus Christus selber vollbracht hat. Wir haben mit dem Werk von Jesus die Stiftshütte auch vollkommen bei uns, auch heute noch. Und ich möchte zum Schluss nochmal einen Vers euch zeigen aus dem Neuen Testament. Wir haben am Anfang den Vers gesehen, wo Gott am Volk Israel den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen, damit er bei ihnen wohnen kann und dass sie einen Ort haben, wo sie Gemeinschaft haben mit Gott. Und im Johannesevangelium lesen wir etwas, wo mich zutiefst bewegt. Weil dort sagt Jesus selber, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ihr merkt gerade, es berührt mich unglaublich. Gott wohnt bei uns, zusammen mit Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir da drin sehen, ist, dass die Stiftshütte zur vollkommenen Erfüllung kommt, durch das Werk von Jesus Christus. Ich möchte euch zum Schluss eine Frage mitgeben. Wir werden jetzt Zeit haben für das Abendmahl und Zeit von der Anbetung für Gott. Und ich möchte euch eine Frage oder zwei Fragen mitgeben, zum Überdenken und einfach zum darüber nachdenken. Sind ihr euch dem Privileg bewusst, das wir haben dürfen? Bist du dir dem Privileg bewusst? Bist du dir bewusst, was Jesus Christus für dich ganz persönlich gemacht hat? Wir werden jetzt die Zeit haben, der Paul wird das Abendmahl einsetzen und nachher werden wir Lobpreis machen und ich möchte euch ermutigen, mit dieser Frage weiterzugehen.